Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Sie ist jung, sie ist ehrgeizig und sie gehört zur Weltelite in einer Sportart, die man gemeinhin eher als Randsportart bezeichnen würde. Wenn man den Namen Jana Meyer in die Suchmaschine eingibt, werden einem folgende Treffer angezeigt. Jana Meyer sichert Meistertitel. Jana Meyer gleitet blitzschnell durch die Fluten. Jana Meyer verstärkt das Team ab 2019. Familienduell bei der Wasserski-WM. Die Rosenheimer Sportler des Jahres 2020 stehen fest. Und da, wie ich finde, die Wassersportszene bei uns noch viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt, freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist, um mit mir ein wenig über sich und das, was sie antreibt, zu plaudern. Herzlich willkommen hier bei Hicktown Records, Jana Meyer.
Danke, ich freue mich auch.
Liebe Jana, um deine Geschichte zu verstehen, muss man sich, wie bei vielen Menschen, aber bei dir ganz besonders, mal dein Aufwachsen anschauen. Wo bist du denn geboren?
Also geboren bin ich in Lemgo. So ein kleines Dörfchen oben im Norden in NRW. Und da bin ich dann die ersten 5 Jahre meines Lebens gewesen, genau.
Und danach seid ihr umgezogen?
Nach Bad Salzuflen. Also genau so ein kleines Dörfchen, 20 Minuten weiter mit der Familie. Da bin ich dann schon zur Grundschule gegangen, genau.
Da bist du dann geblieben, oder? Da hast du deine ganze Kindheit und Jugend verbracht.
Genau.
So, deine Familie, da gehören wahrscheinlich deine Eltern dazu. Hast du eigentlich Geschwister auch?
Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger wie ich. Finn heißt er.
Du bist ja schon ganz früh auf Wasserskiern gestanden. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass deine Familie eine wirkliche Wasserskifamilie ist. Und zwar... Also nicht irgendeine, sondern wenn man das jetzt so sagen kann, dann gilt deine Mutter ja als eine Ikone des Wasserskisports. Und deine Eltern haben sich, glaube ich, auch beim Wassersport kennengelernt, oder? Wie war denn das damals? Weißt du das?
Ja, so kann man das schon sagen. Meine Mama ist gebürtig aus Weißrussland, aus Minsk, und hat mit 24 oder 25 ist sie im Sommer nach Deutschland gekommen, um am Wasserskisee zu arbeiten und 2 deutsche Jungs zu trainieren in der Jugend. Und somit ist sie in die deutsche Wasserskiwelt mit eingestiegen, hat da ein paar Wettkämpfe mitgemacht und hat dann meinen Papa kennengelernt. Und ich glaube, der war sofort hin und weg und konnte dann auch nicht mehr ohne. Und die haben sich relativ zügig verliebt, ich würde sagen, lieber auf den ersten Blick. Und dann war sie im Sommer dann hier und ist dann irgendwann auch mal nach dem Sommer geblieben.
Also seitdem auch ganz in Deutschland
geblieben.
Das heißt also, sie ist der Liebe wegen in Deutschland gelandet, kann man das so sagen?
Ja, definitiv in Deutschland geblieben, der Liebe wegen.
Heißt das, wenn die beiden ja auch in dieser Wassersportszene so unterwegs waren, dein Vater ist ja auch aktiver Sportler, immer noch oder gewesen?
Also mein Papa ist sehr aktiver Sportler gewesen in der Wasserskiszene. Der ist auch Europameister, Europarekordhalter. Also der hat auch schon was dazu beigetragen und war auch deutsche Weltspitze.
Wie kann man sich das so vorstellen, so ein Familienalltag mit Kindern und mit dieser Sportart? Wie war das für euch als Kinder?
Also ich muss sagen, natürlich, wo ich ein Kleinkind war, da kann ich mich nicht genau dran erinnern, aber ich sehe immer Fotos und immer wieder Leute, die jetzt zu mir kommen und sagen, mein Gott, Jana, dich kenne ich schon, seit du noch auf meinen Armen lagst. Also meine Mama hat nach 3 Monaten nach der Geburt, war die in Südafrika beim großen Wettkampf. Und ich bin von Arm zu Arm gewandert, während meine Eltern beide den Wettkampf bestritten haben.
Das heißt, ihr seid ja auch ganz schön weit gereist dann.
Ja, es hält sich in Grenzen. Also es sind immer wieder ähnliche Länder, ähnliche Orte, aber trotzdem immer wieder Orte, wo man eigentlich sonst nicht hinkommen würde.
Was sind denn so Hochburgen für Wasserski-Wettkämpfe?
Keine Ahnung. Polen ist relativ viel, gerade in der Jugend, im Jugendbereich, wenn wir Jugend-Europameisterschaft gehabt haben. Ich war in der Ukraine viel, Weißrussland eben, Deutschland ist auch schon noch eine Wasserski-Hochburg und war mal in London, in Shanghai, also schon viel unterwegs gewesen.
Wie hat dich denn dieses Rumreisen mit deiner Familie und diese vielfältigen Eindrücke in jungen Jahren beeinflusst? Was meinst du?
Also ich kann mich immer daran erinnern, dass wenn ich den ganzen Sommer über die Sommerferien unterwegs war, bin ich danach wieder nach Hause gekommen und dachte so, Und jetzt wieder dieser Schulalltag. Also ich war dann schon echt sehr schnell ziemlich selbstständig, habe sehr schnell ziemlich viel Eindrücke von Nationen, Kulturen, Menschen, Sprachen kennengelernt, was mich definitiv geprägt hat, glaube ich, dass ich einfach sehr, sehr weltoffen bin, mich sehr schnell auf Dinge einstellen kann und relativ flexibel bin, glaube ich.
Wann bist du denn selber zum ersten Mal auf Wasserskiern gestanden?
Man munkelt, es war mit 2,5. Ich sehe Fotos und Videos, ich selber kann mich nicht mehr dran erinnern. Also eigentlich.
Also du bist eigentlich mit denen an den Füßen schon, hast du deine ersten Erinnerungen fast schon.
Sozusagen, ja.
Wie ging das damals?
Meine Eltern haben in der Türkei im Robinson Club gearbeitet, immer mal wieder. Und haben da Wasserskikurse gegeben für 2-3 Wochen. Und da bin ich das allererste Mal am Boot gefahren. Das heißt, dann am Boot geht eine Stange nach rechts weg, sodass das Kind nahe ist und der Abstand zum Wasser nicht so groß. Und ich konnte mich an der Stange festhalten. Und mein Papa ist neben mir gefahren, ganz kleine Geschwindigkeit, also ich glaube mit 15 km/h oder so. Und so ging es los. Und dann bin ich, wo das gut geklappt hat, bin ich dann auch das erste Mal mit 3,5, glaube ich, am großen Lift mit den Skiern gefahren. Da ist mein Papa dann dazugekommen und hat mich immer raus zur Kurve geschoben. Und so war meine erste Runde damals.
Da gibt es auch ein total süßes Video von dir, oder?
Ja.
Das sieht man auf deinem Instagram-Kanal.
Das habe ich letztens erst wieder gefunden, ja.
Du bist quasi ja überhaupt nicht ausgekommen, oder? In so einer Familie, da ist ja kein dran denken. Dein Bruder ist ja auch Wasserskifahrer geworden. Ja. Du hast gesagt, er ist ein bisschen jünger, aber auch jemand, der schon große Erfolge auch gefeiert hat.
Ja.
Das klingt ja für mich alles so ein bisschen nach großer Harmonie. So, zum einen. Aber jetzt lass uns mal nochmal irgendwie so ein bisschen über deine Mutter sprechen, weil das ja, wie gesagt, ist die ja ein Star in diesem Wasserskizirkus gewesen und wahrscheinlich immer noch. 11 Weltmeistertitel, 30 Europameistertitel, 4 Weltrekorde im Trickski, 11-mal Weltrekord im Springen. Das ist ja Wahnsinn,
ja.
Was diese Frau in dieser Sportart erreicht hat.
Ja.
Nervt dich das nicht?
Mich nervt es nur dann, wenn wir im Training mal kollidieren oder kollidiert sind damals und ich außerschulische Aktivitäten oder Treffen mit Freunden absagen musste, weil meine Mama zu Hause stand und gesagt hat, so Jana, jetzt gehen wir ins Training. Da gibt es kein Drumherum und wenn du jetzt das gewinnen möchtest, dann musst du auch eher zum Training gehen. Also ich würde nie, das muss man dazu sagen, ich würde nie gezwungen mit allen Mitteln. Aber so wie du sagst, ich bin nicht ausgekommen eigentlich.
Mhm. Gibt es da sowas wie einen Konkurrenzgedanken auch, wenn es so innerhalb der Familie ist?
Es gab tatsächlich, wo ich dann, so, ich war noch in der Jugend, also in der U19-Kategorie, bin aber schon auch Wettkämpfe in der Damenkategorie mitgefahren, wo meine Mama dann dabei war. Und am Anfang waren viele Namen vor mir, also sehr viele Namen, große Namen, wo ich gesagt habe im Slalom, boah, da muss ich mich ganz unten mit einreihen. Und dann kam das nach und nach, dass ich einmal besser war als meine Mama, zweimal, das dritte Mal. Und also gerade in meiner Disziplin im Slalom, im Trickski und Springen habe ich keine Chance gehabt gegen sie. Und so war der Konkurrenzgedanke eigentlich immer gegen die anderen da. Und meine Mama war damit eingeschlossen, weil sie zu meiner Gruppe gehört hat, zu den Leuten, wo ich gedacht habe, boah, da komme ich nie dran vorbei. Aber nie explizit auf meine Mama. Nie.
Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das so als Kind total toll ist, wenn man so ein gemeinsames Hobby mit der Familie, oder es ist ja nicht nur ein Hobby, sondern es ist ja Leistungssport, was ihr da betrieben habt, mit der Familie alles zu machen. Gab so als Jugendliche nicht auch mal den Drang, du hast ja gerade schon gesagt, naja, da gab es Dinge, da würde ich vielleicht lieber mit meinen Freunden, Freundinnen unterwegs sein oder vielleicht auch mal Party machen oder so. Und dann hieß es, naja, du gehst aber lieber zum Training, weil wenn du gewinnen willst, dann musst du diszipliniert sein. Hat man denn nicht einmal so den Drang, da auszubrechen?
Ich muss sagen, so einen akuten Drang habe ich tatsächlich nie gehabt. Also mir hat es immer so viel Spaß noch nebenbei gemacht. Und dadurch, dass ich auch in der Jugend schon für mich so persönliche Bestleistungen und Erfolge hatte und mich gefreut habe, wenn ich die Resultate vom Training sehe, hat das immer überwogen gegenüber dem Gedanken. Also habe ich wirklich nie aktiv den Gedanken gehabt, das wird mir jetzt alles zu viel, ich mag nicht mehr. Habe ich noch nie gehabt.
Wobei das eine ist ja die Sportart und das andere ist ja die Verknüpfung mit den Eltern, gegen die man ja in einer bestimmten Altersphase vielleicht auch mal rebellieren will.
Ja, okay, das schon vielleicht. Also es gab so Momente, wo dann meine Freunde gleich 16, 17 und es war irgendein Vatertag oder so und dann bin ich mit denen noch mit nach der Schule und stand aber dann da und habe gesagt, nee, ich darf jetzt nichts mehr trinken oder darf gar nichts trinken, weil ich muss später noch zum Training. Und alle haben gesagt, boah, das gibt's doch nicht, jetzt lasst heute doch mal das Training ausfallen. Und dann habe ich echt meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ist so wichtig jetzt heute, vielleicht kann ich doch lieber hierbleiben. Da hat sie gesagt, naja, wir fahren jetzt bald auf den nächsten wichtigen Wettkampf und du darfst das entscheiden. Und dann habe ich echt drüber nachgedacht und habe mich so umgeschaut und habe gedacht, wäre jetzt schon nett, aber das kann ich an jedem anderen Tag auch machen, wo es jetzt vielleicht nicht so akut ist oder kein Training ist. Und meine Freunde haben da immer Verständnis für gehabt eigentlich.
Seit 2019 ist ja deine Mutter auch deine Trainerin, also die ist Bundestrainerin. Mhm. Und du bist da Teil des Kaders. Ist das gut oder schlecht?
Für mich hat sich eigentlich nicht so viel geändert, weil meine Mama schon immer meine Trainerin war und auch lang oder viel schon Trainerin des deutschen Kaders, nur noch nicht als offizielle Funktion. Also das ist jetzt wirklich eine feste Anstellung, wo vom Deutschen Wasserskiverband geschaffen wurde. Und sie ist jetzt deutsche Bundeskaderin vom Lift und vom Boot.
Und erklär das nochmal bitte kurz.
Also es gibt im Wasserskibereich eigentlich zwei separate Wettkampfgruppen. Einmal die, die am Boot fahren. Das ist was ganz Eigenes. Wir haben zwar die gleichen Disziplinen, die gleiche Wertung, Punkteverfahren, aber es ist was anderes.
Ist es so, wenn ich jetzt am Boot fahre, dass nur der Fahrer, also der auf den Skiern steht, der Sportler ist? Oder sind das Teams? Ist das ein Team mit demjenigen, der das Boot fährt?
Nee, am Boot fährt immer nur einer auch.
Okay.
Genau, aber es gibt ja, so wie bei uns an der Anlage auch, eine Teamwertung. Also du kannst, wenn du auf dem Titelwettkampf bist, kann jeder einzeln so Kombinationspunkte sammeln. Und das geht dann in die Teamwertung mit rein.
Also derjenige, der das Boot fährt, meine ich jetzt. Also der, nein, der Boot steuert. Das ist eine neutrale Person.
Genau, das ist eine neutrale Person.
Und Lift ist das, was man kennt an den
großen Anlagen.
An den großen Anlagen. Ja. Gibt ja größere und kleinere auch. Gibt ja welche, die jetzt nicht wettkampftauglich sind, sondern nur so für Hobby und Spaß. Wir kommen ja dann anschließend nochmal so ein bisschen zu den Disziplinen, weil ich glaube, viele das auch gar nicht so wissen und ich mich da auch erstmal so ein bisschen schlau machen musste. Und glaube ich, hilft uns das sehr, wenn du uns das nochmal so ein bisschen nachher erklärst. Hättest du das Bedürfnis irgendwann mal gehabt, auch jemand anderen als Trainer oder Trainerin zu haben?
Ja. Und da waren meine Eltern aber auch sehr erpicht darauf. Also mein Papa zum Beispiel hat auch immer gesagt, Jana, es ist super, wenn du von anderen Leuten, von anderen Trainern was hörst, weil es gibt vielleicht Leute, die meinen das Gleiche, könntest dir aber anders kommunizieren. Andere Trainer, andere Sichtweisen und vielleicht verstehst du es bei dem besser oder da macht's Klick. Ich habe viele andere Trainer gehabt. Ich war auch mal 2 Jahre hintereinander in der Ukraine für 6, 7 Wochen, wo ich auch 2 andere Trainer hatte. Und also es ist schon wichtig und haben sie auch immer gesagt, ist gut und sollst du auch machen.
Du bist ja dann nach dem Abi, wenn ich das richtig weiß, zur Bundeswehr gegangen auch. Früher war das ja beim BGS, waren ja immer diese Sportkompanien oder so. Ist das jetzt vergleichbar mit dem und warum hast du das gemacht?
Also es gibt Für Spitzensportler in Deutschland gibt es, glaube ich, 3 verschiedene Möglichkeiten, in so einen Dienst zu gehen. Einmal beim Zoll, dann bei der Bundespolizei und bei der Bundeswehr. Eine Wasserskifreundin damals von mir hat das vor mir gemacht, 2 Jahre. Die war ein bisschen älter und die hat gesagt, boah, das ist super. Du wirst quasi gefördert, um deine Sportart auszuüben, um die Bundeswehr und den Sport zu repräsentieren. Mach das, das ist super cool, wenn du die Möglichkeit hast. Und es gibt für jede Sportart, in Deutschland gibt es verschieden viele Plätze bei der Bundeswehr. Wenn es zum Beispiel eine große Sportart ist wie Volleyball oder Beachvolleyball, die haben dann 20 Plätze. Wir als nicht-olympische Randsportart haben nur 4.
Wobei da auch ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, wobei Wakeboard auch mit reinfällt, was ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Und so ist der Konkurrenzkampf da schon relativ groß, weil das jeder machen möchte, weil es eine super Sache ist. Und ich bin da dann relativ schnell reingerutscht habe mir die ganzen Sachen ausgefüllt, abgeschickt und dann war ich relativ zügig schon in der Grundausbildung.
Ah ja, was hat dich da erwartet?
Sehr viel Gutes, aber auch sehr, sehr viel Schlechtes. Im Sinne von, das war so, ich sage immer, das war die beste und schlimmste Zeit gleichzeitig. Ich bin so stark an meine Grenzen gekommen, psychisch, mental. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter im Dreck und es war arschkalt und es geht nicht mehr weiter. Aber du weißt, es geht doch. Du hast gedacht, jetzt habe ich 25 oder 30 Kilo auf dem Rücken. Es ist minus 7 Grad. Ich habe gerade 2 Stunden draußen geschlafen im Biwak und ich muss am nächsten Tag nach Hause rennen oder zur Kaserne rennen und wir müssen irgendeinen Ärzte-Sanitätsfall auf den Händen tragen und dir blutet schon die Hand und du kannst eigentlich nicht mehr weiterlaufen, die Füße tun weh. Aber du musst, weil du weißt, dass deine ganze Truppe eine Strafe kriegt, wenn du es nicht machst. Also
jetzt seid ihr aber gut trainiert gewesen.
Ja, aber das wussten ja die Ausbilder auch. Wir waren nur Spitzensportler. Also 25 Leute, nur Spitzensportler. Wir haben aber auch, dadurch, dass es so vielfältig war, waren ganz vorne die Größten und ganz hinten die Kleinsten. Und jetzt stell dir vor, wo ich war. Ich war die Vorletzte in der Reihe, weil ich mit 1,65 nicht die Größte bin. Und vorne standen 2 Kugelstoßer oder Leichtathleten. Die waren halt 2,11 Meter groß. Und in der Zeit, wo die einen Schritt gemacht haben, habe ich 3 gemacht wahrscheinlich. Also so, jeder ist zwar fit, aber auf eine andere Art und Weise.
Gut, okay. Also das kann man vielleicht einfach auch nicht mit einer normalen Grundausbildung jetzt vergleichen, sondern da war ganz klar nochmal ein Fokus ganz anders. Wie lange hat das gedauert?
6 Wochen damals bei uns. Die normale Grundausbildung geht, meine ich, 3 Monate. Mhm. 6 Wochen und mittlerweile haben sie es schon runtergestuft auf 4 Wochen, damit die Sportler nicht zu lang aus diesem Trainingsalltag rauskommen. Man muss dazu auch sagen, dadurch, dass es alle Sportler waren, sowohl Mannschaftssportler als auch Einzelsportler, da sind dann schon auch Ellenbogen ausgefahren worden und alle sind natürlich sehr ehrgeizig. Ja, also es ist, ob es beim Essen ist, ob es beim Müll wegbringen ist oder wer die beste Stube hatte beim Putzen, da merkt man schon, dass wir da alle sehr wettbewerbsorientiert waren.
Was war das, weil du vorhin gesagt hast, das war die schlimmste Zeit und die beste Zeit? Was war das Beste dran? Was war das, was du so genossen hast daran?
Dass ich so die Möglichkeit hatte, viele Sportarten, viele Sportler kennenzulernen, deren Trainingsweisen, Sichtweisen. Und ich habe 2 Mädels auf der Stube gehabt. Mit denen habe ich immer noch, jetzt weniger, mal mehr, aber immer noch Kontakt, weil ich mit denen so zusammengewachsen bin in diesen 6 Wochen. Du verbringst ja den ganzen Tag miteinander, 5 Tage die Woche, 24/7. Und wir haben eine Handballerin dabei gehabt, die war 3-4 Jahre älter und noch eine Rettungsschwimmerin, die war im gleichen Alter wie ich. Und die Handballerin, die haben wir ganz liebevoll Mutti genannt, weil die echt, die hat so ein bisschen auf uns aufgepasst. Wir haben immer Blödsinn gemacht und haben immer lachen müssen überall und haben dann Liegestützen machen müssen oder so. Und die hat immer ein bisschen auf uns aufgepasst und hat gesagt, das müsst ihr noch machen und das und das und das.
Wie ist denn dieses Programm, wie gestaltet sich das denn? Also ist das dann, du machst diese 6 Wochen und was passiert dann? Dann gehst du wieder zurück in dein Trainingsalter, bekommst du da irgendwie eine Unterstützung? Ist das auch eine finanzielle Förderung, die man da kriegt? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Das frage ich mir sowieso oft bei solchen Sportarten auch. Ich meine, ihr lebt natürlich auch von Sponsorinnen und Sponsoren wahrscheinlich, aber wie gestaltet sich das, wenn ich so einen Wahnsinnsaufwand einfach auch betreiben muss?
Ich glaube, es geht gerade in so Randsportarten und beim Wasserski kann ich verkünden, ich verdiene damit kein Geld, kann man schon sagen, dass es hauptsächlich um die finanzielle Unterstützung geht. Dass du die Möglichkeit hast, Trainingseinheiten zu bezahlen oder Equipment zu bezahlen, Reisen, so wie ich jetzt in der Ukraine gemacht habe, zu bezahlen, um einfach in diesen 2 Jahren, wo ich jetzt dabei war, die bestmögliche Leistung zu erbringen, weil ich keinen Job nebenbei brauche. Oder weil ich nicht 40 Stunden die Woche nebenher arbeiten muss, sondern mich voll und ganz auf das Training konzentrieren kann, um Titel zu holen, um dann das Bundeswehrwappen auf den Wettkämpfen zu tragen und die zu repräsentieren und ein positives Bild zu schaffen und so weiter. Also es ist so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen, zwischen dem Sportler und der Bundeswehr.
Und ist es so, dass das Programm, sage ich jetzt mal, dass das auf 2 Jahre festgelegt ist oder kann das auch länger dauern? Oder?
Es kann auch nur 1 Jahr gehen. Mhm. Ich wurde dann nach 1 Jahr verlängert, weil ich damals noch, glaube ich, besser war oder der andere nicht so stark oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber es kann natürlich auch länger gehen. Du bist dann irgendwann verpflichtet dazu, nochmal Lehrgänge zu besuchen oder Lehrgänge zu machen, um dann in eine andere Laufbahn einzusteigen. Also bist dann schon, es gibt auch Leute, die sind dann bei der Bundeswehr geblieben. Du kannst dich auch verpflichten.
Und bei dir ist das jetzt aber ausgelaufen, oder wie?
Genau, also 2019 im Sommer, glaube ich, oder nach dem Sommer ist ausgelaufen. Und ich war jetzt dieses Jahr über den ganzen Sommer nochmal 6 Monate dabei. Man kann nämlich danach jedes Jahr eigentlich so eine Reservistendienstleistung machen, heißt es. Wenn nochmal ein großer Wettkampf kommt, hat man die Möglichkeit, ob es jetzt 4 oder 5 Monate ist, nochmal da reinzugehen, um sich bestmöglich auf den Wettkampf vorzubereiten.
Ah ja, das ist ja praktisch eigentlich. Mhm. Findest du es gut, dass das angedockt ist bei der Bundeswehr? Oder wie du gesagt hast, bei der Bundespolizei oder beim Zoll? Mhm. Oder findest du, dass es vielleicht grundsätzlich nochmal zu überdenken wäre, dass man vielleicht so gesonderte Sportlerprogramme nochmal aufsetzt?
Ich finde es super, dass es die Möglichkeit gibt, weil, wie gesagt, sonst hätte ich nach dem Abi, hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, okay, jetzt kann ich Wasserski eigentlich, muss ich so kurz treten, dass es sich nicht mehr lohnt, auf einen Wettkampf zu fahren. Es wäre natürlich schön, wenn in Deutschland Randsportarten mehr gefördert werden würden oder es so Programme gibt, gesondert davon. Aber so wie du, wo ich gesagt habe, schlechteste oder schlimmste und beste Zeit, ich habe so viel dazugelernt in der Zeit. Und das, glaube ich, geht dann wirklich auch gezielt auf die Bundeswehr aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für immer was für mich wäre, ob ich mich da jetzt verpflichten würde. Da würde ich nichts unterschreiben. Aber du nimmst ganz, ganz, ganz viel mit von der Denkweise und Sichtweise in der Bundeswehr. Was auch sehr, sehr viele gute Sachen beinhaltet, finde ich.
Was wären da so Beispiele?
Ja, so wie ich eben gesagt habe, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, mir fallen gleich meine Hände ab. Aber du merkst, dass dein Körper zu so viel mehr fähig ist, als du überhaupt annehmen könntest, was er kann.
Also dieses über sich selbst hinauswachsen.
Genau,
auch.
Also, und auch fürs Team. Für Personen, die du eigentlich sonst ja gar nicht kennst und nach den 6 Wochen auch wahrscheinlich nie wieder siehst. Aber einfach dieses Zusammenwachsen, man ist nur so stark wie das schwächste Glied. Ich habe das gemerkt, weil wir waren die 2 Letzten, noch eine Freundin von mir war 1,55, nochmal 10 Zentimeter kleiner. Wenn die uns nicht helfen würden, von vorne, die Großen, oder manchmal waren wir auch besser in Hindernisläufen oder was auch immer, du bist immer nur so stark wie dein schwächstes Glied. Und so lernst du einfach zusammenzuwachsen, auch mit Fremden.
Du bist ja dann auch, also in dieser Zeit, 2018 nach Kufstein,
ja,
zum Studieren gegangen. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann war das so die erste große Trennung auch von deiner Familie, oder?
Ja. Dadurch, dass ich viel unterwegs war, Trainingslager, Reisen, war es jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin total der, wie sagt man, Nesthocker. Mhm. Also ich habe damals gesagt, ich würde gerne studieren, hatte mich an ein paar Universitäten beworben, war dann aber im Sommer schon hier beim Arbeiten am Wasserskilift. Und dann hat meine Trainerin gesagt, schau doch mal in Kufstein, die haben da eine FH, bewirb dich doch mal, schau mal, was passiert. Und dann habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden. Und dann war halt die Frage, boah, soll ich jetzt den Schritt wagen und hier hinziehen, 700 Kilometer von meiner Familie weg, von meinem gewohnten Umfeld? Oder soll ich nach Köln gehen, nach Heidelberg oder... Ja, und dann habe ich gesagt, es gibt Schlimmeres, als hier zu wohnen. Ich kannte schon.
Schön gesagt.
Ja, es gibt Leute, die ich hier kenne, vom Wasserski eben. Meine Patentante wohnt hier, meine Cousine. Also ich bin super gut aufgenommen worden. Es war nicht, dass ich irgendwo in irgendeine fremde Stadt gezogen bin, sondern irgendwie doch in mein zweites oder drittes oder viertes Zuhause.
Wie hat dich so dieses... Ja, dann, das ist ja für viele junge Menschen erstmal so ein Schritt, auch erst der eigene Wohnung und so. Wie hat dich das persönlich weitergebracht?
Ich muss jetzt echt grinsen, weil ich mich so gerne an die Zeit zurückerinnere. Und so lange ist noch gar nicht her. Ich bin dann, habe ich relativ schnell eine WG gefunden. Die war wunderschön, direkt am Inn in Kufstein. 2 coole Mädels, die mit mir in der WG waren. Und dann in der FH habe ich eigentlich am ersten Tag bei der Vorstellungsrunde habe ich die Lea kennengelernt. Und die Lea hat dann sich vorgestellt und hat gesagt, ja, sie spielt Handball jetzt in Brandenburg, sie ist aus Augsburg gebürtig. Und dann bin ich eigentlich danach direkt zu ihr gegangen und habe gesagt, Lea, sag mir, wo du Handball spielst, ich komme mit. Und so hat sich mit der Lea und Steffi, eine andere Freundin von mir aus der Uni, sowas entwickelt, dass es war echt so eine tolle Zeit mit denen. Also ohne die beiden hätte ich es auch nicht hingekriegt.
Neue Freunde gefunden, ja. Wahrscheinlich auch Freundschaften, die jetzt das Studium überdauern. Ja. Du hast gerade schon das Handball erwähnt. Da hake ich jetzt einfach gleich nochmal ein, weil das ist ja so eine zweite Leidenschaft von dir. Ja. Du hast ja auch relativ jung schon angefangen, parallel zum Wasserski Handball zu spielen. Ich glaube so mit 10 rum. Mhm. Und warst da ja auch sehr ehrgeizig, genauso wie du es beim Wasserskifahren ja auch immer warst.
Ja.
Ich habe mal gehört, du wolltest sogar auf ein Hamper-Internat gehen.
Ja, damals schon.
Damals schon? Warum wurde das nichts?
Ich habe damals in meinem ersten Verein, wo ich war, Grüße gehen raus an Bad Salzuflen, die haben mich gut aufgenommen. Ich habe da halt Handball angefangen zu spielen, aber es war jetzt kein professioneller Handballstützpunkt. Dann bin ich in die Kreisauswahl, in die Westfalenauswahl und dann in der Westfalenauswahl haben wir immer Training in Blomberg gehabt. Blomberg-Lippe, wo die erste Dame in der Bundesliga spielt, in der ersten Bundesliga. Und da habe ich dann gedacht, die haben ein Handballinternat, ich würde da so gern hin. Ich will das machen, was die machen. Und dann war ich da beim Probetraining und die haben mir aber gesagt, ich habe so viel Defizite oder sie müssten mir so viel noch nachbeibringen. Ich habe Talent und sie sehen Potenzial, aber sie haben keine Zeit, mir das beizubringen, was die anderen schon können. Und dann stehst du da mit 14 und denkst dir, ja, super, was soll ich jetzt machen? War total blöd. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und dann hat mir aber eine Freundin von dem Stützpunkttraining gesagt, du, wir anderer Verein in Bielefeld, Altenhagen, komm doch zu uns. Dann lern das, was die anderen schon können. Komm zu uns, wir brauchen immer Leute und wir brauchen dich. Und dann bin ich, das erste Mal habe ich den Verein gewechselt und habe da in der B-Jugend 2 Jahre gespielt, in der A-Jugend auch ein bisschen Damen und habe dann da auf so ein bisschen aufgeholt, was ich vorher nicht konnte. Und es war auch echt cool.
Diese Ablehnung, die du da erfahren hast, als die Absage kam für das Internat, du hast gerade gesagt, ja, das war schon irgendwie eine harte Nuss auch für dich so. Wie bist du denn damit umgegangen? Also bist du ein Mensch, der nach sowas sich schnell abschütteln kann wieder oder ist das was schon so länger an dir nagt?
Gute Frage. Ich würde sagen, dass sowas schon länger an mir nagt. Also sofort abschütteln kann ich es definitiv nicht. Aber ich glaube, ich bin schon jemand, der relativ zügig was dagegen tut. Oder versucht zu überlegen, was ist die Lösung dafür? Oder wie kann ich jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gehen? Und nicht darauf, also ich würde niemals darauf sitzen bleiben. Niemals. Wenn mir jemand sagt, du kannst es nicht oder du bist zu schlecht, dann das kann ich nicht mit mir vereinbaren.
Also das heißt dann erst recht.
Ja, so ungefähr.
Dann erst, okay, dann zeige ich es euch jetzt irgendwie auf eine andere Art und Weise. Das ist ja du hast ja zwei verschiedene, völlig verschiedene Sportarten. Also Wasserski ist ja eher so eine Einzelsportart. Handball ist ja so der Teamsport. Was findest du denn in der einen Sportart, was du in der anderen nicht findest? Oder umgekehrt, was geben dir beide an unterschiedlichen positiven Dingen?
Ich finde es gut, dass du das fragst, weil Wasserski ist zwar eine Einzelsportart, aber es ist eine Familie. Dadurch, dass es eine kleine Randsportart ist, sind wir wie Familie. Du hast zwar für dich, du stehst auf dem Wasser ganz alleine, aber es stehen alle draußen und feuern dich an.
Was heißt alle?
Auch andere Nationen. Vielleicht nicht deine unmittelbare Konkurrentin, aber es gibt so viele Nationen, mit denen ich so familiär geworden bin, dass du dich freust für die Person, und auch traurig bist für die Person, wenn sie nicht gut fährt. Also es ist quasi Einzelsportart verknüpft mit einer riesengroßen Mannschaft. Nicht nur Deutschland, Team Deutschland, sondern auch übergreifend mit den anderen Ländern.
Das finde ich ja spannend. Also ist es tatsächlich so, dass das was ist, was diese Szene auch vielleicht ein bisschen speziell macht?
Ja.
Also so dieses, dass man sich auch für die anderen freut und denen Erfolge gönnen kann?
Ja, definitiv. Also das ist auch der Grund, warum so viele so lang Wasserski weiterfahren. Auch wenn sie einen Fulltime-Job haben oder so. Aber sie versuchen, so weit wie möglich hinauszuzögern, weil das ist das Besondere an unserer Sportart, dass wir da hinkommen und wir sind eigentlich eine riesengroße Familie.
Woran liegt das?
Ja, ich glaube, weil keiner von uns da wirklich aktiv Millionen von Euros verdient, sondern wir das alle wirklich wegen dieser einen Leidenschaft machen, weil wir diesen Sport lieben, weil wir die Leute lieben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich jetzt noch fahre oder viele andere. Oder warum viele andere, die nicht so erfolgreich sind oder nicht so viele Titel gewonnen haben oder so, die trotzdem dabei sind, einfach für das Gefühl, dabei zu sein und dieses Gefühl, dort so gut aufgehoben zu sein.
Ich kenne das eigentlich nur als so Trendsportarten auch oder so. Also bei Parcours ist es ja zum Beispiel auch so, dass die sich gegenseitig sehr feiern, wenn ihnen was gelingt oder wenn man irgendwie das erste Mal irgendwie einen besonderen Sprung hinbekommt oder so. Ihr habt allerdings ja diese Wettkämpfe auch. Und das schaltet man tatsächlich ganz aus, diesen Konkurrenzgedanken. Oder
in meiner Wettkampfgruppe definitiv nicht. Wenn ich mit beim Slalom am Start stehe mit den anderen Damen, da ist Konkurrenzgedanke da. Ich habe eine, also mit meiner Teamkollegin einerseits auch, aber wir wünschen uns Glück und wir stehen füreinander ein und ich gebe ihr das Wasser und sie gibt mir das Wasser und wir helfen uns und sprechen uns gut zu. Aber ab dem Moment, wo du aufs Wasser gehst, bist du Einzelkämpferin und bist du auch gewillt, das Beste zu geben, was du kannst. Egal, ob dann jemand traurig ist, weil er es nicht macht oder wenn mir das nicht gelingt, dass ich traurig bin. Danach fängt man sich zwar wieder so ein bisschen auf, aber das ist halt das Gute. Du hast diese Familie, aber du hast trotzdem diesen Wettkampfgedanken zu 100%, zu 180%.
Was unterscheidet es jetzt vom Gefühl auf dem Spielfeld?
Es gibt nichts Schöneres, als zum Training zu gehen und nach anderthalb, zwei Stunden so ausgepowert zu sein und so oft gegen diesen Pfosten geschmissen zu haben und dieses Geräusch von dem Pfosten zu hören, als das beim Handball. Das erfüllt mich so mit Freude, so mit Leidenschaft und mit so einer Richtung. Also ich brauche dieses Impulsive, ich brauche Körperkontakt, ich brauche jemand, das mich am Ende nochmal schubst, weil dann werfe ich nochmal 10 km/h mehr wahrscheinlich. Also ich brauche dann auch, ich bin einfach ein Wettkampfsmensch und ein Konkurrenzmensch doch auch. Und auf dem Spielfeld sieht man einfach sofort auch ein Ergebnis. Entweder du warst gut und hast gewonnen oder du warst total schlecht und der Rest war total schlecht und ihr verliert. Und es ist aber dieses Gefühl, dass du mit der Mannschaft gewinnst und verlierst. Du kannst noch so gut sein oder noch so schlecht, aber am Ende gewinnt nur die Mannschaft oder verliert nur die Mannschaft gemeinsam. Und das ist halt, da bin ich nicht für mich selber verantwortlich, sondern wir sind alle füreinander verantwortlich, für 7 Menschen, die auf dem, oder 6 Menschen, die auf dem Feld stehen.
Du hast ja vorher gesagt, dass du über die Lea dann nach Brandenburg gekommen bist, weil die ja da gespielt hat auch. Warum bist du denn gerade da hängen geblieben? Weil Fakt ist ja, du bist mit den Damen aufgestiegen, das kann man sagen. Ihr seid in die Bezirksoberliga aufgestiegen, da warst du ja nicht unwesentlich dran beteiligt. Aber im Vergleich zu den Ligen, in denen du vorher gespielt hast, ist das ja jetzt keine besonders hochklassige Mannschaft.
Dazu muss man sagen, jeder, der sich nicht mit Handball auskennt oder mit Handball auskennt, weiß, dass jetzt hier in dem Bereich, wo wir hier wohnen, nicht unbedingt viele Handballvereine schnell anzufahren sind. Es hat sich in Grenzen gehalten, welche Alternativen ich gehabt hätte. Aber ich bin, wie gesagt, durch die Lea relativ schnell da rein, war aber unbeteiligt an dem ganzen Vereinsgeschehen. Also dadurch, dass wir in Kufstein gewohnt haben, wir waren viel Skifahren, viel feiern, studiert. Lea und ich sind zum Training hin und nach dem Training sofort wieder zurück. Zum Spiel genau das Gleiche. Bis zu dem Moment, wo die Lea gesagt hat, sie arbeitet nebenbei und ihr wird das alles zu viel und jetzt Handball ein bisschen zurückstecken. Und dann stand ich auf einmal alleine in Brandenburg. Ich habe mich mit den Mädels gut verstanden, bin mit denen gut ausgekommen. Und dann habe ich angefangen, doch vielleicht mehr angeknüpft zu werden an den Verein und habe mich dann verliebt. Und so, glaube ich, bin ich gut in dem Verein untergebracht worden, so kann man es sagen.
Ja, auch das Ganze außenrum, also auch die ganzen sozialen Aspekte und jetzt nicht nur das Sportliche.
Genau, also ich habe gelernt, wie hier gibt es so viel Feste. Ich habe nie gedacht, dass ich mein Dirndl so oft rausholen muss. Hier gibt es so viel Feste, so viele Möglichkeiten und Fasching da und Weinfest hier. Da bin ich halt dann relativ schnell mit reingerutscht und die haben mich auch mitgezogen. Und sowohl mit der Herrenmannschaft als auch mit der Damenmannschaft. Und dann habe ich mich doch sehr schnell hier sehr wohl gefühlt. Auch ohne die Lea leider.
Das heißt, du bleibst denen auch noch eine Zeit erhalten, so wie sich das anhört.
Ich schätze schon.
Lass uns mal nochmal auf deine Wasserski-Wettkämpfe zurückblicken. Vor ein paar Monaten waren ja Weltmeisterschaften.
Mhm.
Und du warst eine der Favoritinnen für das Podest. Das kann man jetzt einfach ganz klar so formulieren. Ich würde gern für alle, bevor wir jetzt da nochmal explizit auf die Meisterschaften zu sprechen kommen, nochmal gerne erklärt haben, welche Disziplinen das denn gibt und wie die genau ablaufen.
Also es gibt drei Disziplinen und dann quasi die Kombination aus allen drei Disziplinen. Es gibt einmal Trickski, das ist auf einer Geraden von Seite zu Seite, kannst du Figuren machen und die geben verschiedene Punkte. So wie beim Turnen ungefähr, also so einen Turnparcours, so kann man sich das vorstellen. Wenn man die Figur ausführt, kriegt man die Punkte. So werden die Punkte zusammengezählt und der mit den meisten Punkten gewinnt. Dann gibt es Springen.
Lass mich da nochmal nachfragen. Ja. Also das heißt jetzt, ich stelle mir etwas zusammen, persönlich, oder gibt es Vorgaben, welche Sprünge ich machen muss oder welche Figuren ich machen muss?
Es gibt ein paar Vorgaben, wenn man das macht, also man darf eine Figur nicht zweimal machen. Aber aus dem ganzen Figurenpool, den es gibt, darfst du dir das frei zusammenstellen. Bis zu 10 oder 12 Figuren. Das hat sich jetzt nochmal geändert, glaube ich. Aber das du darfst ja frei
schon,
wählen.
Das ist ja fast schon wie, kann ich mir das vorstellen, wie beim Eislaufen.
Ja, genau. Genau gleich eigentlich.
Mhm.
Nur, dass du wirklich nur von der einen Geraden bis zur anderen Geraden Zeit hast.
Ach so, okay. Du hast nur
diese eine Seite von der Anlage, wo du das machen kannst. Kommt auf die Länge vom Lift an, aber ungefähr 30 Sekunden, 35.
Okay, das ist ja Wahnsinn.
Ja, schon nicht so viel. Damals war es begrenzt auf 20 Sekunden, das haben sie jetzt aufgehoben. Dann gibt es Springen. Das ist eigentlich genau wie Skispringen. Wir haben eine Schanze. Man versucht, einen besonders starken Winkel zu dieser Schanze zu haben. Also man fährt ganz rechts raus, wenn die Schanze links steht, und fährt dann ganz spät auf die Schanze drauf zu und wird dann quasi über die Schanze geschleudert und da kommt es auf die Weite an. Nur auf die Weite. Es gibt keine Landungspunkte, Haltungspunkte, Wind, das gibt's alles
wie
nicht.
Wie misst man Weite. Dann das auf dem Wasser?
Aber da gibt es so ein weiten Messsystem. Frag mich bitte nicht, wie das funktioniert. Das weiß ich nämlich auch nicht genau. Aber da kann man bis auf den Zentimeter genau die Weite auch messen.
Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Also du hängst ja am Lift. Mhm. Ja? Du hängst am Lift und dann zieht dich dieser Lift Richtung dieser Schanze. Und du hast ja eine Möglichkeit, wie du da anfährst. Mhm. Wie schafft man es, Geschwindigkeiten zu regulieren an diesem Lift? Weil der Lift fährt ja einfach, oder? Ich kann ja quasi...
Du kannst am Lift selber die Geschwindigkeit regulieren. Also das ist auch noch interessant, weil jede Disziplin andere Geschwindigkeiten hat. Beim Trickski fährt man zum Beispiel ungefähr 30 km/h, wie im öffentlichen, normalen Betrieb auch. Wie jeder, der anfängt, Wasserski zu fahren. Es ist relativ langsam.
Ich finde jetzt 30 km/h, ganz ehrlich gesagt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, nicht so langsam.
Wenn du jetzt hörst, was bei den anderen Disziplinen für Geschwindigkeiten sind, dann wahrscheinlich schon. Beim Springen ist die Obergrenze bei den Männern 57 km/h. Und bei den Frauen 54. Und jetzt stell dir vor, du fährst ganz stark nach rechts und versuchst dann diese stehen teilweise im 90-Grad-Winkel zur Schanze. Und durch die Neigung und durch das Schleuderding, die sind teilweise bis zu 110 km/h Beschleunigung.
Wahnsinn. Das ist ja wie so ein Skifahrer, Abfahrer.
Genau.
Auf der Streife,
genau.
Oder so.
Und da ist jetzt in Polen bei der Weltmeisterschaft der Weltrekord gebrochen worden mit 70 Metern. Und es ist schon sehr, sehr weit.
Ja, und wenn man da nicht optimal landet, sage ich jetzt mal, dann kann das ja auch, das ist ja Wasser, ist ja auch nicht so easy.
Ja.
Also wenn es einen da mit der Geschwindigkeit irgendwie rein hat, gibt es da starke Verletzungen
ja,
auch?
Doch, ja, doch auch. Also Springen ist, würde ich sagen, die spektakulärste Disziplin, weil man natürlich höher, weiter, schneller, total schlimme Stürze habe ich da schon gesehen. Wobei diese spektakulären Stürze, wo jemand sich dreimal dreht in der Luft oder eine Rückwärtsseite macht, das sind meistens die, wo am wenigsten passiert. Wenn dann aber, bei mir war das mit 15, ich lande schräg, mein Knie entscheidet sich aber in die andere Richtung zu gehen. Bei der Landung, zack, habe ich einen Kreuzbandriss. Und da gibt es schon schlimme Verletzungen auch. Wasser ist dann auch hart wie Beton. Mhm. Und dann kommt die letzte und eigentlich meine Paradedisziplin, ist Slalom. Da gibt es 6 Bojen auf einer Geraden und auch 55 km/h ist die Endgeschwindigkeit bei den Frauen und 58 bei den Männern. Dann werden die Leinen immer kürzer. Wenn du diese 6 Bojen geschafft hast, plus dem Ausfahrtstor, kannst du raus und dann muss deine, die Mädels, die dann dabei sind, fahren auch die gleiche Leine. Wenn jemand die 6 Bojen nicht schafft, ist er raus.
Okay, also jetzt nochmal. Also ich bin quasi, ich hänge mich jetzt an diesen Lift und dann fahre ich aber, ich muss ja irgendwo Schwung holen, oder? Also erstmal, du fährst ja, oder fährst du von vorne herein, wie lang ist denn der Anfahrtsweg, bis du überhaupt in diesen Slalom kommst? Du kannst ja nicht sofort irgendwie, du musst ja irgendwo erstmal Geschwindigkeit aufnehmen, oder?
Ich starte am Startsteg und dann dreht er die Geschwindigkeit auf 55 km/h hoch. Dann fahre ich zu der ersten Kurve, zu der zweiten, zu der dritten. Aber da ist die Kurve, wie du die fährst oder die Kurven, sind schon entscheidend dafür, wie du zu der ersten Boje kommst.
Ah, okay.
Und die erste Boje ist immer rechts von der letzten Kurve.
Okay, also dritte Kurve oder vierte Kurve?
Nee, dritte Kurve. Es gibt manchmal auch nur 4 Kurven am ganzen Lift. Dann gibt es hinten nur 2 Kurven zum Beispiel, auf der anderen Seite nochmal 2. Also du fängt der Slalomkurs vor der ersten Kurve an, weil du da schon so anfährst, an jedem Lift anders, wie du zur ersten Boje kommen musst. Und dann fährst du von der ersten Boje zur zweiten, bist dann auch immer Schräglage rechts, Schräglage links, fährst Slalom, wie beim Skifahren, hast dann auch zwischen 70 und 80 km/h Beschleunigung. Dann ist die 6. Boje, du fährst durchs Ausfahrtstor um die nächste Kurve und dann bist du raus. Dann hast du diese Leinenlänge geschafft.
Und wenn wir von Leinenlänge reden, wie lang ist die? Wenn man da jetzt
anfängt? Die Kinder fangen an mit 18 Metern.
Mhm. Aber das ist bei euch im Wettkampfbereich?
Ich fange mit 14 Metern an. Mhm. Also es gibt 18, 16, 14, 13, 12 und dann noch weiter runter. Mhm. Und der Weltrekord bei den Frauen liegt bei 10,25 Meter. Also es ist von dem Lift, von dem Seil bis zu der einen Boje. Oder bis zu den Bojen jeweils sind es 11,50 Meter entfernt. Und wenn die Leine dann kürzer als diese 11,50 Meter wird, heißt es, du musst quasi die Schräglage, den Zug vom Seil so ausnutzen, dass du dich länger machst als der Lift eigentlich oder als lang ist. Das genau. Okay. Und so geht es halt so weit runter in so einem Head-to-Head-Wettkampf. Und am Ende kann es sein, dass nur noch 2 da sind bei der Leinenlänge von 10,25 Meter oder 9,75 Meter bei den Männern. Und dann gewinnt der am meisten Bojen hat. Weil irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Oder ist man noch nicht weiter.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Also was das mit einem macht. Also du startest mit 14 Meter Länge. Dann gehst du runter auf 13 Meter, genau. Wenn du die 6 geschafft hast. Wenn du die wieder geschafft hast, gehst du runter auf 12.
Genau.
Was ist denn tatsächlich das Schwierige dran, je kürzer die Leine wird, desto mehr Kraft muss man aufwenden.
Na, desto weniger auch, Platz hast du vom Seil selber zu der Boje.
Okay.
Ja. Desto höher zieht es dich in den Kurven hoch, weil die Leine kürzer wird. Mhm. Du musst einen anderen Winkel fahren, du musst mit dem Ski anders stehen, also jede Leinenlänge ist anders. Und wenn du halt wirklich der Lift kann 13 Meter hoch sein, so wie jetzt in Polen bei der Weltmeisterschaft, und du bist aber mit einer 11-Meter-Leine da. Das heißt, der Winkel ist auf einmal ganz anders, nach oben. Und du musst dich anders hinstellen und anders, also es ist immer anders.
Ah ja, ach, dann habe ich das auch verstanden. Ich habe ja natürlich wegen dir, weil ich habe das vorher nie geguckt, mir diese Weltmeisterschaftsübertragungen angesehen und fand das mega spannend. Also ich habe mir das nicht gedacht, dass mich das so... cool. Dass mich das so kickt, ja. Also tatsächlich mal zu empfehlen, auch da mal reinzuschauen. Wir haben ja vorher schon gesagt, du galtst als eine der Favoritinnen auf das Podest und dann hat das doch nicht so ganz geklappt. Was ist denn da passiert?
Ganz zu Anfang muss ich sagen, dieses Jahr habe ich meinen Bachelor gemacht, habe Abschlussprüfung geschrieben, also Bachelorarbeit geschrieben, Abschlussprüfung gemacht. Und hatte tatsächlich das erste Mal seit, ich denken kann, wahrscheinlich ganz andere Prioritäten in dem Sommer als nur Wasserski. Und somit habe ich auch nicht den gleichen Trainingsaufwand betreiben können wie sonst immer. Bin dann da schon mit so einem mulmigen Gefühl hingefahren, aber ich habe gedacht, Jana, du kannst das. Und im Training lief es aber schon nicht so gut. Hab dann gedacht, so wie immer, du bist eine Wettkampfsau und du schaffst es jetzt. Und hab im Finale alles gegeben, hab nicht losgelassen und bin nach der sechsten Boje sehr, sehr blöd gestürzt. Sehr steil nach vorn eingestochen und hab echt gedacht, das war's jetzt mit meiner Schulter.
Das habe ich ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, mir auch gedacht.
Ja, das war echt, ist nicht zu empfehlen nachzumachen, definitiv. Aber du bist einfach in einem Finale von der Weltmeisterschaft, da ich entscheide nicht, halte ich jetzt fest, lasse ich jetzt los, sondern das passiert einfach, dein Körper agiert in dem Moment, der arbeitet einfach nur.
Ihr seid ja da auch nicht wirklich geschützt, oder? Habt ihr irgendwelche Protektoren?
Ich habe eine Prallschutzweste.
Okay.
Ja. Beim Springen gibt es mehr Schutz, also du hast einen Helm, Sprunganzug, der viel gepolsterter ist. Aber beim Slalom kannst du theoretisch auch im Badeanzug und Weste fahren. Also
mir ist das Herz stehen geblieben, als ich das gesehen habe. Das sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. Also wirklich, wie man sich auch so manchmal, wenn einem so das Herz stehen bleibt bei so schweren Stürzen, bei den Skifahrern, bei den Abfahrern und Abfahrerinnen. Ja. Also das tatsächlich bist du da massiv eingeschlagen, bist aber trotzdem noch Vierte geworden. Muss man jetzt einfach auch nochmal so sagen. Was war denn in dem Moment das Schlimmste für dich?
Dass ich mein eigenes Ziel nicht geschafft habe. Also ich sag's ganz ehrlich, ich war nicht optimal vorbereitet, habe dementsprechend auch nicht erwartet, dass ich Erste werde oder Weltmeisterin werde. Aber ich habe für mich gesagt, diese Leine ist definitiv zu knacken. Die Leine kann ich da fahren, die kann ich durchfahren. Und ich lag dann da und das Schlimmste für mich ist dann da zu liegen und zu wissen, ich habe eigentlich alles gegeben, ich habe festgehalten, mehr konnte ich nicht tun in dem Moment und es hat trotzdem nicht gereicht. Und noch dazu, dass ich gedacht habe, meine Schulter ist jetzt kaputt und dann das Erste, woran ich gedacht habe, wo ich im Wasser gelegen bin, scheiße, Handball, die Mädels werden mich umbringen, weil ich gedacht habe, die Schulter ist kaputt. Und dann wurde ich im Krankenwagen kurz beobachtet und die haben geschaut, was ist. Und es war dann im Endeffekt nicht so schlimm. War dann danach schnell im MRT. Da hat sich herausgestellt, dass nichts Schlimmes ist. Bin einfach so massiv gebaut, dass nein, Spaß, aber ich habe einfach Glück gehabt, würde ich
aber
sagen.
Aber das fällt tatsächlich ja schon auf. Also Wassersport und Handball, glaube ich, sind ja schon beides Sportarten, wo der komplette Körper auch trainiert wird. Also wo du nicht nur den Fokus auf einzelne Muskelgruppen hast, sondern das ihr ja schon sehr komplett trainiert seid und auch sehr, sehr viele Muskeln habt auch, ja. Was so Stabilität, Körperstabilität und so angeht. Und das mit Sicherheit natürlich auch bei solchen Stürzen. Aber ich glaube trotzdem, dass du einfach viel Glück gehabt hast, dass das so glimpflich geendet ist. Was passiert denn mit dir so nach so einem Ereignis? Wann gibt es denn, heißt es dann ja, okay, gut, jetzt die Weltmeisterschaften, mal jetzt einen Haken dahinter und jetzt gucken wir mal auf die nächsten Ziele. Oder ist es so, dass du sagst, naja, da muss man jetzt schon noch mal so ein bisschen, brauche ich jetzt eine Zeit, bis ich das verdaut habe für mich?
Nee, dadurch, wie es dieses Jahr alles gelaufen ist, habe ich da nicht lange mit zu kämpfen gehabt, ehrlich gesagt. Weil in dem Moment schon, dann ein paar Tage danach, auch vielleicht zwei Wochen, habe natürlich überlegt, was es der Grund gewesen, was ist passiert. Aber eigentlich kannte ich den Grund und ich wusste, dass ich nicht optimal vorbereitet war. Aber in dem Moment, das Einzige, woran ich denken konnte, war, gut, dann weißt du ja, was du nächstes Jahr anders machst wieder. Oder nächstes Jahr wird wieder angegriffen. Also,
habt ihr jährlich Meisterschaften auch?
Ja, Europameisterschaft und dann wieder Weltmeisterschaft und immer
im Wechsel.
Ja.
Mhm. Weißt du schon, wo die nächstes Jahr stattfinden werden?
Es kann sein, dass es in Weißrussland ist oder vielleicht in Israel, in Tel Aviv.
Klingt auf alle Fälle nach. Ja. Es ist eine Reise wert und ein Wettkampf wert.
Also wer noch nicht in Tel Aviv war, ich kann es nur empfehlen. Ich war zweimal schon dort und es war mit das schönste Land, was ich jemals gesehen habe. Israel.
Ich war auch zweimal schon.
Echt?
Tatsächlich, ja.
Cool.
Und das ist schon viele Jahre her. Und ich habe es wirklich auf dem Zettel, weil ich habe Freunde noch da, irgendwann auch mal wieder hinzufliegen und die zu besuchen.
Ja, mach's definitiv. Also es ist einfach atemberaubend.
Ich habe noch so ein paar kurze Fragen zu deiner Persönlichkeit, weil das interessiert mich natürlich immer so. Bist du eher ein lauter oder ein leiser Mensch, Jana?
Ich würde sagen, wenn ich es nebeneinander stelle, eher laut als leise. Aber es gibt auch Momente, wo ich gern leise bin.
Wobei kannst du dich am besten entspannen? Wir haben ja gehört, dass du wirklich ein sehr, sehr aktiver Mensch bist, eine sehr aktive junge Frau mit ganz viel Trainingseinheiten, mit ganz viel, ich sage jetzt mal, Hummeln im Hintern, so wie ich dich auch kennengelernt habe. Welche Entspannungsmomente gibt es für dich?
Wenn ich ein Buch lese, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mir Podcasts anhöre, Hörbücher, wenn ich einfach abends mit einem tollen Menschen und ein Glas Wein irgendeinen Film anschaue oder also einfach so Momente, wo ich nicht darüber nachdenken muss, wie bewege ich mich jetzt am besten, um das bestmögliche Ziel herauszufinden oder zu erzielen, sondern einfach Momente, wo ich niemandem was beweisen muss und mir selber nichts beweisen muss wahrscheinlich.
Was ist denn deine Lieblingstageszeit?
Morgens.
Morgens im Sinne von morgens, wenn ich aufstehe oder morgens im Sinne von um 5 Uhr in der Früh aus dem Club?
Beides.
Beides.
Also beides.
Mir ist ja was aufgefallen bei deinem Social-Media-Auftritt. Und zwar, wenn man auf deiner Instagram-Seite guckt und die regelmäßig auch verfolgt, dann fällt einem auf, dass du auch immer wieder Postings gibst, die so in Richtung Body Positivity gehen. Mhm. Jetzt ist es natürlich bei jemandem, der so aussieht wie du, auch so trainiert ist wie du, also du sagst ja natürlich auch, klar, ich bin Wassersportlerin, natürlich, der Bikini ist mein Arbeitsmittel, ja, so ist es ja auch zu verstehen. Ja. Was treibt dich denn an, diesem Thema so viel Aufmerksamkeit auch zu widmen oder das auch so in die Öffentlichkeit rauszutragen?
Schwere Frage. Das kommt bei mir immer wieder so impulsmäßig, aber ich habe einfach mit 14, 15, wenn man darüber anfängt nachzudenken oder ich war noch nie jemand, dem es leicht gefallen ist, abzunehmen. Oder bei mir, ich kann morgens was essen und dann spiegelt sich das gleich auf der... Also ich bin nicht jemand, der nicht um sein Gewicht zu halten, kämpfen muss. Und ich habe auch schon mal mehr auf den Rippen gehabt, bin auch in der Schule des Öfteren, ob es in der Grundschule war, doch des Öfteren... Ja, ich würde jetzt... ob man Mobbing sagen kann oder nicht, aber wurde darauf unhöflich aufmerksam gemacht, dass ich vielleicht nicht ganz schlank bin und bin durch den Sportalltag doch auch immer wieder damit konfrontiert worden, eigentlich jeden Tag. Weil dann schaust du und denkst, okay, die ist besser wie ich, vielleicht liegt es daran, weil sie dünner ist wie ich oder trainierter ist wie ich oder besser ist. Damals versteht man das noch nicht so gut. Und ich habe für mich immer gedacht, okay, irgendwie muss ich besser sein oder schneller oder schlanker oder mehr Sixpack oder weniger Sixpack. Es sind so Fragen, wo du einfach mit konfrontiert wirst und vielleicht als Spitzensportler noch mal mehr als andere Menschen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade, wo ich halt ausgezogen bin, in Kufstein 2 tolle Menschen kennengelernt habe. Natürlich noch mehr, aber... mit der Steffi sehr, sehr viele lange, intensive Gespräche geführt. Und ich habe angefangen, echt so mit 19, 20, 21 zu merken, was ist für mich wichtig? Wie fühle ich mich wohl? Und zu Body Positivity kann ich eigentlich nur sagen, dass ich bin auch nicht immer positiv mit meinem Body. Aber du musst dich selber wohlfühlen. Ich habe schon mal abgenommen, wo es vielleicht nicht so gesund war, weil es mir nicht gut ging. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich vielleicht ein Ziel erreicht, 5 Kilo abzunehmen, aber mir ging es dabei nicht so gut. Ist es dann wert? Weil die anderen sehen nur, dass du 5 Kilo weniger hast, aber nicht warum. Und ich habe gemerkt, je besser es mir geht, desto lieber esse ich wahrscheinlich auch, ich weiß, oder desto weniger Magenverstimmungen habe ich oder was auch immer. Aber ich finde, jeder sollte positiv zu seinem Körper stehen, wenn er selbst damit zufrieden ist. Und es gibt bei mir Tage, da ist es mehr und manche weniger. Aber man sollte einfach daran denken, dass es nicht wichtig ist, was die anderen sagen, was die anderen denken. Vergleichen tut sich jeder und in der heutigen Zeit wahrscheinlich noch mehr.
Aber du hast ja zum Beispiel auch ein Foto von dir gepostet, wo du ganz klar auch sagst so, naja, ich bin auch nicht perfekt. Ja,
und das ist keiner. Und manchmal stehe ich mehr dazu und manchmal nicht. Ich bin erst dann zufrieden oder positiv mit meinem Körper, wenn ich mich selber wohlfühle in meiner Haut. Manchmal ist es so, dass es doch mit der Kiloanzahl oder mit dem Speckröllchen links und dem Speckröllchen rechts bin ich manchmal viel zufriedener, als wenn es andersrum ist. Das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, dass ich gesund bin, meinen Sport ausüben kann, Muskeln habe, um mich zu schützen und mich wohlzufühlen in meinem Körper.
Gibt es das auch, dass du oder das überhaupt in dieser Szene, dass das von außen auch kommt oder auch gerade, wenn man irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist und da auch in der Öffentlichkeit steht, dass da Anmerkungen von außen auch an einen rangetragen werden? Was rätst du anderen, wie man damit umgehen sollte?
Es kommt schon vor. Du wirst öfter darauf aufmerksam gemacht im Sport als wahrscheinlich irgendwo anders, weil dein Körper ist dein Kapital oder dein Mittel, mit dem du arbeitest. Du brauchst kein anderes Sportgerät. An erster Stelle brauchst du deinen Körper. Und wenn der nicht funktioniert, dann ist es schlecht. Also musst du was dagegen tun. Und auf dem Wasser ist es schwierig, mit 60 Kilo zu viel, wäre es für mich unmöglich, meinen Sport auszuüben. Ja. Deswegen, Gott sei Dank, sind wir kein Hochleistungssport im Sinne von, ich bin in einem Internat, ich habe jeden Tag dreimal Training. Es geht nicht um Geld, deswegen kommt auch keiner zu mir und sagt, boah, Jana, jetzt schau mal, dass du wieder ein bisschen abspeckst oder so. Aber ich merke das selber. Und ich kann ehrlich gesagt keine klare Aussage dazu treffen, was ich wem anders raten würde. Weil ich bin immer noch nicht auf dem richtigen oder auf dem Weg, wo ich sage, wenn mir jemand sowas sagt, dann muss ich so handeln oder so agieren. Das weiß, glaube ich, keiner, egal wie alt man ist. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, der es leichter macht. Und jeder muss sich selber echt zuhören und herausfinden, womit man sich am wohlsten fühlt. Warum man sich wohlfühlt, das vielleicht aufschreiben, warum man sich nicht wohlfühlt und entweder was ändern oder vielleicht schaffen, sich damit abzufinden, dass ich werde niemals eine Kleidergröße 32 haben. Will ich auch gar nicht.
Ich habe ja neulich erstmal so einen Bericht gelesen über super Spitzensportlerinnen und Sportler, die quasi tatsächlich auch gesundheitliche Probleme bekommen haben, weil sie im Verhältnis zum Trainingsaufwand zu wenig essen oder zu dünn sind. Also gerade bei so Leichtathletinnen und Leichtathleten ist das häufiger mal der Fall gewesen und so, dass man da einfach auch nochmal gucken muss, was ist denn tatsächlich Idealgewicht für die Sportart und Idealgewicht für einen selber oder du hast das jetzt als Wohlfühlgewicht vielleicht auch mal bezeichnet oder Wohlfühlzustand des eigenen Körpers.
Genau.
Und Sportarten auszuführen, auch im Leistungsbereich, immer noch was damit zu tun haben muss, wie es einem persönlich geht damit und nicht nur auf diese höher, schneller, weiter Geschichte. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar Klagen gegen Trainerinnen und Trainer, die da in der Beziehung auch Missbrauch betrieben haben mit den ihnen anvertrauten Sportlerinnen.
Gerade im Touren- und Leichtathletikbereich hört man das ja immer mehr. Meine Mama hat damit zum Beispiel viel mehr Berührungspunkte gehabt wie ich, weil sie in Sowjetunion aufgewachsen ist, wo halt Sport nochmal eine Riesenrolle spielt. Da läuft das alles anders. Du bist halt dann vielleicht eher eine Nummer und kannst aber schnell ausgewechselt werden. Deswegen ist der Druck viel höher und die Mädels oder die Jungs fühlen sich viel anderen Druck ausgesetzt als ich persönlich jetzt hier. Mhm. Also.
Jana, das war mir ein Fest.
Ja, mir auch.
Das war sehr schön. Worauf freust du dich denn im neuen Jahr?
Auf so ein richtiges Erwachsenenleben mit einem festen Job, weil ich jetzt nicht mehr studiere. Und auf den Sommer. auf die Wettkämpfe, auf meine Freunde, meine Familie, auf besser, höher, schneller, weiter. Ja, na, hat mir echt viel Spaß gemacht, fand ich gut. Ich habe echt vergessen, dass das Mikrofon hier steht.
Ich wünsche dir auf alle Fälle von ganzem Herzen alles, alles Gute für deine berufliche und private und sportliche Zukunft. Und ja, freue mich, dich in dem ein oder anderen Zusammenhang wieder zu treffen. Also wir laufen uns wahrscheinlich eh über den
Weg. Das glaube ich auch.
Schön, dass du da warst.
Danke.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.